Hallo, liebe Freunde der Loa, und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von unserer kleinen Reise durch die Weltgeschichte Azeroths. In der letzten Folge ging es um die Erschaffung dieses wunderschönen Planetens und des gesamten Universums eigentlich durch die Titanen. Wir haben gesehen, wie die Welt bevölkert wurde von Drachenschwärmen, Nachtelfen und anderen Geschöpfen und sind nun an einem Punkt angelangt, wo die Nachtelfenkultur gerade dabei ist, die Welt zu zerstören. Und zwar ist der Brunnen der Ewigkeit, die Energiequelle der Elfen, gerade dabei zu implodieren. Die Ereignisse überschlagen sich. Numise, verrat uns doch, was geschieht jetzt?
Ja, wie ja schon beim letzten Mal leicht angedeutet, kann es natürlich nur zur Rettung der Welt kommen durch tapfere Helden und mächtige Kreaturen, also kurz gesagt den Drachen, den Nachtelfen. In der Originalzeitlinie war es dann so, dass die Drachen sich auf die eigentliche Zerstörung des Portals konzentriert haben, während die Nachtelfen, also die nachtelfische Verteidiger unter Malfurion Stormrage, seinem Bruder Illidan und Tyrande de Whisperwind in den Thronsaal gestürmt sind und die hochgeborenen Zauber und dort verbliebenen Dämonen attackiert haben. Und letztendlich in einem spannenden Kampf das Schicksal von Azeroth auf ihre Seite ziehen konnten.
Ja, dem war leider nicht ganz so. Denn in der Zwischenzeit wurde die Drachenseele, die wir schon in der letzten Folge besprochen hatten, mittlerweile auch Dämonenseele genannt, von den Hochgeborenen und den Dämonen, besonders Manaroth, dazu benutzt, um Sargeras mit Hilfe des Brunnens in diese Welt, also Azeroth, zu ziehen. Leider gefiel das Deathwing nicht ganz so. Der wollte natürlich die Scheibe zurückhaben, die ihm geklaut wurde. Also hat er versucht, die sich zurückzuholen. Dabei stieß er natürlich auf die ganzen Drachenschwärme und die Verteidiger. Aber ja, da ist er einfach durch. Tja, doch leider passierte dann das Unmögliche, nämlich der Brunnen implodierte. Eins von beiden.
Er ging kaputt.
Genau.
Ja, und selbstverständlich mussten dann die Verteidiger so schnell sie konnten von dem Geschehen fliehen. Natürlich haben sie das nur dank der Hilfe der Drachen geschafft. Und während der Flucht haben sie dann auch noch eine Gruppe von Hochelfen oder von Hochgeborenen getroffen, die sich frühzeitig von Ashara losgesagt hatten, weil sie ihre Königin für wahnsinnig hielten. Und die wurden dann ja wieder aufgenommen und sollten wieder in die Gesellschaft der Nachtelfen eingliedert werden. Allerdings war das nicht die größte Sorge zu dem Zeitpunkt, wo sie sich getroffen haben, denn natürlich musste man erstmal dem langsam steigenden Wasserpegel entkommen, weil keiner wusste ja, wie weit das Meer jetzt letztendlich durch die Zerstörung des Brunnens und der Implosion, wie weit das Meer ansteigen würde. Ja, und deshalb flohen die Verteidiger, soweit sie konnten, eben zurück, beinahe bis zum Berg Hyal, der ja eine relativ hohe Erhebung in Kalimdor darstellt, ich glaube sogar die höchste in Kalimdor überhaupt, und warteten dort ab, wie weit sich das Meer jetzt vorwagen würde.
Aber was geschah denn mit denen, die in Tsin Ashari verblieben? Haben die es überlebt, oder ist da vielleicht was anderes passiert?
Es kommt drauf an. Viele Tausende sind gestorben, aber einige, besonders der Anhänger von Ashara, haben natürlich überlebt. Während die eben im Wasser ertrunken ist, hat die natürlich eine merkwürdige Stimme gehört. Ein Flüstern, das immer lauter wurde, das ihr versprach, im Gegenzug für Rache und natürlich Macht würde sie sie am Leben halten. Ja, hat Ashara natürlich dankend angenommen, zusammen mit ihren Anhängern. Und so entstanden dann die Naga, die dann auf dem Grund des Meeres, also ganz, ganz tief unten, quasi ja die tiefste Stelle des Meeres, müsste das sogar sein, ihre Stadt erbaut haben, Nasiatar.
Ja, aber es waren ja nicht nur die Nachtelfen, die auf ihrer Seite des Brunnens in Gefahr waren, sondern es gab ja auch auf der anderen Seite des Brunnens noch eine gewisse Zivilisation, nämlich die Trolle und sogar schon die ersten, ja, man kann sie schon als Menschen bezeichnen. Die lebten allerdings noch wie Wilde, genauso wie die Trolle in den Wäldern und haben sich eigentlich aus dem Krieg der Ahnen weitestgehend rausgehalten. Wurden auch von zum Beispiel Avianer zeitig gerettet. Das kann man in diversen Legenden finden, die in diversen Büchern in Azeroth quer verteilt liegen. Und ja, die Menschen zogen sich halt noch weiter als die Trolle ins Landesinnere zurück und begannen dort langsam ihre Zivilisation aufzubauen. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ja, erstmal zu unseren Freunden, den Nachtelfen. Tja, während die sich eben auf den höchsten der Berge, nämlich Hyjal, gerettet haben, mussten sie feststellen, besonders Malfurion, dass da schon jemand auf sie gewartet hat und dort in ihren Augen eine Ungeheuerlichkeit begangen hat.
Nämlich? Ja, nämlich Illidan hatte, als die Implosion des Brunnens kurz bevorstand, noch einige Johlen des Wassers retten können und wollte auf der natürlich vorkommenden Quelle des Hyal wollte er einen neuen Brunnen der Ewigkeit schaffen. In seinen nicht mehr ganz humanoiden Augen war nämlich diese Invasion der brennenden Legionen war es nicht die einzige. Also er wusste oder er ahnte, dass eine weitere kommen würde und er war fest überzeugt, dass die Nachtelfen die Quelle der Ewigkeit brauchen würden, um eben diese Invasion zurückzuschlagen. Die anderen Nachtelfen sahen das aber etwas anders, weil genau diese arkane Energie, diese arkane Macht war es ja schließlich gewesen, die die Dämonen nach Azeroth geholt hatte. Und somit hielten sie Illidan auf und er wurde für sein Verbrechen, welches er ja begangen hatte, und für seine vielen anderen Verbrechen, die er für den Verrat die er während seines Verrats begangen hatte, wurde er zu 10.000 Jahren in Gefangenschaft verurteilt.
Wurde das eigentlich gesagt, wie viel er bekommen hat, oder haben sie gesagt, wir schmeißen dich ins Gefängnis?
Es wurde explizit gesagt, dass er 10.000 Jahre Einzelhaft bekommt. Ach, soweit ich mich noch erinnere.
Unsere gute Freundin, die, wie ist sie noch, die Maya Shattersong, hat sich natürlich gleich angeboten, den Guten in Verwahrung zu nehmen. Unter Hyjal ist das dann ja, für die nächsten 10.000 Jahre erstmal für Illidan sein neues Zuhause gewesen. Der Satz ergibt gar keinen Sinn, aber egal. Ja, und mittlerweile begannen die Nachtelfen ja quasi mit dem Aufräumen und dem Aufbau einer neuen Kultur. In dieser wurde arkane Magie dann ja gebannt und mit der Todesstrafe belegt. Die Nachtelfen haben sich dann natürlich unter Anleitung von Cenarius, Malfurion und den anderen Druiden sehr viel näher der Naturmagie, dem Druidentum, zugewandt. Allerdings waren nicht alle damit einverstanden, besonders einige einer Gruppe unter der Anführung von Dathrimmar Sunstrider.
Ja, und diese Gruppe, das waren nämlich auch besagte Hochgeborene, die aus dem Palast entkommen waren, wurden natürlich, also früher wurden die Arkanen-Magienutzer wurden gefürchtet, weil sie eine gewisse Macht hatten. Aber dadurch, dass der Brunnen zerstört war, war diese Macht ja beinahe vollständig verschwunden, sodass sie ja keine große Gefahr mehr darstellten. Somit begegnen viele Nachtelfen den Hochgeborenen mit Scheu für ihre Verbrechen und behandelten sie eigentlich wie Aussätzige, was sie ja natürlich als ehemalige Adlige nicht gewöhnt waren. Ja, und sie wollten dann die Nachtelfen davon überzeugen, dass die arkane Magie etwas Tolles, etwas Brauchbares war, hatten dafür auch einen speziellen Zauber vorbereitet, der aber katastrophal schief ging und in einer riesigen Explosion endete, bei der viele Nachtelfen starben. Ja, und dieser Vorfall war eigentlich so der Funke, der das Pulver fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, das führte dazu, dass Dathrimmar und seine Gefolgsleute, seine Anhänger von Malfurion in die Verbannung geschickt wurde. Also ihnen wurde Verpflegung zur Verfügung gestellt, ihnen wurde ein Schiff zur Verfügung gestellt, aber sie sollten Kalimdor verlassen.
Der Grund war, eigentlich hätte Malfurion sie alle exekutieren müssen für, ja, es war halt ein Verbrechen. Aber die Nachtelfen haben sich gescheut, so viele ihrer eigenen Art auf einmal zu töten. Besonders eben nach dieser Katastrophe, obwohl eigentlich schon so 2000 Jahre vergangen waren. Ja, und dann wurde, ja, haben sie einfach gesagt, bitte geht, fahrt mit den Schiffen übers offene Meer. Ja, und das war auch so eine, eigentlich war es eine Win-Win-Situation. Die Hochelfen, also die Hochgeborenen, Hochelfen hießen sie erst später, ja, sind endlich weg von ihren, in ihren Augen, ignoranten Vettern gekommen, während die, ja, die Nachtelfen endlich dieses Problem der Arkanen-Nachtelfen losgeworden sind. In der Zwischenzeit sollte man dazu noch sagen, dass die Drachen Nordrassil über diesen zweiten kleineren Brunnen der Ewigkeit gepflanzt haben, der jetzt am, an der Spitze von Hyjal steht. Und der wurde natürlich auch noch verzaubert von den Drachen. Als Dankeschön, möchte man meinen, oder?
Ja, nämlich von Ysera, von Nordstorm und von Alex Strasser, Netharion oder damals schon Deathwing und Maligos nicht verfügbar waren, nennen wir es mal freundlich so. Also Maligos war ja durch den bei der Drachenseele bis ans andere Ende der Welt geschleudert worden und konnte sich für einige Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrtausende, ich weiß es gar nicht mehr genau, konnte er sich gar nicht bewegen und worden und immer geschwächt durch seinen Versuch, die Drachenseele zu bekommen. Also blieben nur noch die anderen drei Aspekte übrig, die aber wiederum den Baum mit ihrer Energie sind und zum Beispiel von Nostormu ausgehend den Nachtelfen Unsterblichkeit schenkte. Von Ysera kam dann der Zug für alle, die sich für das Druidentum entscheiden, zum smaragdgrünen Traum. Und von Alex Strasser kam noch mal was?
Die hat die. Ja, was kam nochmal von Alex Strasser?
Leben.
Nee,
Die hat
das
die.
kam ja von Dormu.
Echt, aber Sphera ist die Lebensbinderin. Also, ich dachte, die hätte ihnen dieses längere Leben in Gesundheit und so weiter vermittelt.
Ich meine, es war die Verbindung zur Natur und ich glaube auch einfach nur ein gesundes Leben, das lange Leben kam aber wirklich von Nostromo.
Ja, also die Unsterblichkeit kam von Nostormu. Ysera hat ja den Pakt mit den Druiden geschlossen, dass die im smaragdgrünen Traum herwandelten. Ja, dann wird es wohl auch nochmal irgendwas mit Natur gewesen sein. Was genau
Ich
weiß ich
guck
jetzt
nach,
gar
klären wir
nicht.
nachher.
Ja, gut.
Ja, damit haben die Nachtelfen dann erstmal auch angefangen, ihre ja, Gesellschaft noch aufzubauen, dem Druidentum zuzuwenden. Ihre Arkanen-Cousins waren sie los, obwohl anscheinend einige, wenige, irgendwie sich versteckt hatten noch auf Kalimdor. Was man ja sieht, wenn man kurz vor dem Kataklysmus, da kommen die ja wieder oder danach und sagen: Hier, wir wollen uns wieder euch anschließen, ihr braucht uns. So nach dem Motto.
Zwischen dem zwischen dem Ende der Welt, sage ich mal, also dem Zusammenbruch des Brunnens der Ewigkeit und der Abreise der Nachtelfen, der Hochelfen, mussten natürlich auch die Reste der Dämonen beseitigt werden, weil es wurden zwar sehr viele Dämonen von Azeroth verbannt, aber einige schafften es trotzdem irgendwie, auf Azeroth zu bleiben, unter anderem die Satyr, die dann die früheren Nachtelfen waren und die jetzt gegen ihre ehemaligen Brüder und Schwestern die Waffen erhoben. Und so kam es dann in Ashenvale und im heutigen Teufelswald zu richtigen Schlachten zwischen den verbliebenen Nachtelfen und den Satyr und den noch vorhandenen Dämonen. Und im Zuge dessen betete eine Priesterin der Elun zu eben ihrer Gottheit. Und er bat sie um die Hilfe, um ein Artefakt, um eben die Satyr bekämpfen zu können.
Ja, ihr Gebet wurde erhört und sie bekam eine Sense, die Sense der Elun, geschenkt. Ja, und diese hatte die merkwürdige Eigenschaft, Worgen, also so, ja, Prinzip unsere Werwölfe, so eine Art Werwolf eben zu beschwören. Und da kamen immer mehr und die gehorchten auch dieser Priesterin. Und die Priesterin hat die natürlich ja, als Armee benutzt. Irgendwann stellte sie natürlich fest, ja, dass irgendwas nicht ganz stimmte. Aber mit der Sense war das nicht bisschen später noch? Weil sie geht ja dann zu Arugal.
Das müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken, aber ach, soweit ich weiß, war die Sense doch schon so früh.
Merkwürdig. Ja, woher kamen bloß diese Worgen? Ja, wie man später festgestellt hat, waren das alles mal Druiden. Leider haben diese sich, also einige davon, nicht alle, andere wurden auch einfach von diesem Magier Arugal verflucht. Aber die ursprünglichen Worgen, es waren Druiden, die sich ganz der Anbetung von Goldrin oder auch Lugosch verschrieben haben, dem Wolfsgott, der Wolfsgottheit. Das Problem war, diese Wolfsform, die auch diese Druiden dann annehmen konnten, hat die Druiden ein klein wenig verändert.
Ja, und jetzt habe ich gerade nachgeguckt, also die Sense wurde während dieser Angriffe auch, wurde die erschaffen, um die verrückten Worgen oder die blutbesessenen Druiden zu kontrollieren in einer gewissen Weise. Allerdings hat nicht ganz geklappt. Die Druiden gaben sich immer mehr ihrer tierischen Seite hin, verloren immer mehr die Kontrolle und irgendwann fingen sie auch an, also nicht nur die verbliebenen Sate zu bekämpfen, sondern eben auch die Nachtelfen, die noch da waren. Und ja, um das zu verhindern, dass sie einem neuen Feind gegenüberstand, verbannten die verbliebenen Druiden sie in den smaragdgrünen Traum, soweit ich weiß, und hinterließen aber die Sense, um sie im Notfall rufen zu können. Das war nämlich dann auch die Sense, die später von besagter Priesterin gefunden wurde, um eben die Dämonen in Fellwood und Ashenvale zu bekämpfen. So rum war es nämlich. Gut. Ja, dann bauten die Nachtelfen nämlich, also um jetzt wieder auf die eigentliche Story zurückzukommen, bauten die Nachtelfen ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Kultur immer weiter auf und ja, lebten eigentlich die nächsten Jahrzehnte, Jahrtausende in relativer Abgeschiedenheit und relativem Frieden. Allerdings kann man das nicht ganz von den Hochelfen sagen oder den Hochgeborenen, die dann gen Osten gesegelt waren.
Ja, die Guten sind dann nach einiger Zeit in Lordaeron gelandet und landeinwärts gezogen und haben sich gedacht, nach einiger Zeit, hier in Tirisfal, nennen wir das mal, kann man ja richtig schön leben. Nur nach kurzer Zeit schon wurden einige der Hochelfen wahnsinnig. Man weiß nicht warum, man sagt nur, dass irgendwie eine böse Macht unter Tirisfal lauert. Darum haben sich die Hochelfen entschieden, weiterzuziehen. Dabei stießen sie natürlich dann auch auf die ersten, in ihren Augen sehr primitiven Menschen noch, und auf einen Feind, der später, ja, eigentlich ihr größter Feind werden sollte, neben dem Lichtking aber.
Ja, da trafen sie nämlich, während sie immer weiter gen Osten und Nordosten wanderten, trafen sie auf ein Land, was sie persönlich als perfekt für sich empfanden. Also das Land hatte eine gewisse magische Aura, es war fruchtbar, es war natürlich, es war nicht so felsig, also es war wirklich ein, sagen wir mal, gelobtes Land für sie. Es gab nur ein kleines Problem. Es lebten nämlich schon Bewohner da auf diesem Land, nämlich die Waldtrolle von Sulaman, beziehungsweise die verschiedenen Stämme, die ihre Hauptstadt in Sulaman sahen. Und ja, die fanden das natürlich nicht so toll, dass die Hochelfen dann plötzlich ihr Land für sich beanspruchen wollten und ja, erklärten ihnen dann auch den Krieg. Allerdings waren sie auch nicht, also waren sie nicht viel weiterentwickelt als die primitiven Menschen, hatten zwar eine gewisse Form der Magie, nämlich ihren Voodoo, und hatten auch die Hilfe ihrer Loa-Geister auf ihrer Seite, aber konnten natürlich der arkanen Magie, die die Hochelfen inzwischen wieder zu relativer Meisterschaft geführt hatten, konnten der nichts entgegensetzen. Und so ja, zogen sich die Trolle irgendwann zurück und die Hochelfen begannen damit ihre Kultur aufzubauen.
Ja, und dann haben sie ihr Land Keltalas genannt. Ne? Keltalas war es.
Richtig. Das war
Und
der
sich
Typ da
selbst
im Auge.
haben sie dann Keldorei genannt, die Hochelfen. Das Problem war, durch den Magieentzug, weil jeder, der Hochgeborenen oder der Magie genutzt hat, war irgendwie abhängig von diesem Bund der Ewigkeit. Und dadurch, dass sie so lange schon davon getrennt waren, hat sich ihre physische Erscheinung geändert. So sind die Hochelfen oder die heutigen Blutelfen sehr viel kleiner als ihre Nachtelfen-Cousins und haben auch noch andere Merkmale, die sich halt geändert haben im Laufe der Zeit. Ja, dann haben sie eben ihr neues Reich gegründet und haben mit einer der Fiolen, oder waren es mehrere, ich weiß gar nicht mehr, eine kleinere Version ihres Brunnens der Ewigkeit erschaffen, nämlich den Sonnenbrunnen. Natürlich wussten sie auch, also sie haben gelernt aus den Fehlern und haben verschiedene Zauber, wie zum Beispiel die Runensteine, erschaffen, womit sie sich gegen eine erneute Invasion von Dämonen wehren konnten. Also diese Runensteine haben quasi die Magie des Sonnenbrunnens abgeschirmt. Und sie haben natürlich auch Maßnahmen ergriffen, dass egal wo ein Hochelf war, er konnte auf die Kraft des Sonnenbrunnens zugreifen, was natürlich ein enormer Vorteil war für Reisende.
Ja, und diese Steine, die sie erschaffen hatten, stellten sie entlang ihrer Grenzen auch auf, um sich eben gegen die Trolle weiterhin zu verteidigen, die gegen diese Magie keine richtige Antwort fanden, und somit hatten sie auch vor den Trollen dann relative Ruhe und ja, hatten damit eigentlich ein Reich geschaffen, was von außen nur durch exakte Erlaubnis der Hochelfen betretbar war und innen erblühte und gedieh, wie es Sin Ashari auch in seiner besten Zeit tat.
Problem war, dass Keltalas auf den Ruinen einer heiligen Armani-Stadt erbaut worden war, auch in den Grenzen. Und das passte den Armani so überhaupt nicht. Darum auch immer wieder die Angriffe. Und darum haben sie irgendwann angefangen, eine riesige Armee zu sammeln und Keltalas anzugreifen. Das war der Beginn der Trollkriege. Und das konnten die Hochelfen, obwohl sie mittlerweile recht etabliert waren in ihrem Reich, nicht alleine bewältigen.
Ja, und dazu mussten sie dann gezwungenermaßen, weil die Hochelfen wirklich eher Magie bewusst waren, mit Magie kämpften, mussten sie sich dann an jemanden wenden, der zwar in der Magie nicht so bewandert war, aber dafür den Krieg besser beherrschte, also den wirklichen Krieg zwischen den Nahkampf, den Waffenkampf. Und da kam ihnen dann eine Nation entgegen, die sich erst vor kurzer Zeit gegründet hatte, nämlich die Nation von Arathor. Die stehend aus den verschiedenen Menschenstämmen, die größtenteils im Arathi-Hochland gelebt hatten, von einem Mann namens Arathor eben zusammengeführt wurden. Und ja, die Hochelfen nahmen Kontakt zu dieser Nation auf und baten sie darum um Hilfe.
Natürlich war das nicht ganz ohne Hintergedanken. Arthur hat natürlich ja gesagt, aber als Gegenleistung wollte er natürlich diese merkwürdige Magie haben. Die wollte er auch kontrollieren. Also im Gegenzug für die Hilfe der Menschen wollte Arthur, dass die Hochelfen 100 seiner Gefolgsleute in der Magie ausbildeten. Haben die Hochelfen gesagt, ja, okay, machen wir. Und zusammen haben beide Armeen dann das 20.000-jährige, ja, riesige Reich der Armani zerschlagen. Die wurden zurückgedrängt bis, wie hieß es nochmal, Sulaman, ihre Hauptstadt. Ja, und von dieser Niederlage haben sie sich absolut nie wieder erholt.
Ja, bis vor kurzem allerdings, aber da kommen wir dann auch im weiteren Verlauf nochmal drauf zurück. Ja, und nachdem der Krieg eben vorüber war, waren ja immer noch diese 100 Menschenmagier vorhanden und ein Großteil von denen kehrte auch mit Arathor zurück und ja, bildete weitere Magier aus, aber eine kleine Gruppe schloss sich mit einigen der Magier aus Kel'Thalas zusammen und gründete eine eigene Nation in Lordaeron, wo sie eben als eigenständige Nation wirklich nur sich der Magie verschrieben und in Konflikten neutral bleiben wollten, aber eben dennoch ihr die Parteien unterstützen wollten. Also falls es mal zu einem Krieg zwischen den Menschen und den Hochelfen kommen sollte, würden beide Parteien oder würde diese Nation versuchen, neutral zu bleiben. Und der Bund, der sich dort gründete, nannte sich dann Kirintor und sie erschufen dann gemeinsam den Stadtstaat Dalaran.
Und die Menschen haben sich natürlich immer weiter ausgebreitet, bis nach runter, nach Stormwind. Dann natürlich noch weitere Nationen gegründet, wie Alterac oder Gilneas. Wie gab es noch? Ach ja, Kul'Tiras. Und die Hochelfen haben natürlich auch noch Kontakt mit den Zwergen aufgenommen.
Ja, nämlich die Zwerge waren kurz nach dem Konflikt in den nördlichen Ländern, in Kel'Thalas und Lordaeron, war nämlich eine ungewöhnliche Art von neuen Wesen aufgetaucht, die sogenannten Zwerge, die aus Uldaman kamen, dort erwachten und ja, die Welt wiederentdeckten nach ihrem tausendjährigen oder nach ihrem mehrere tausendjährigen Schlaf. Und diese Zwerge, die in Uldaman erwachten, ja, die begannen natürlich auch sofort eine Nation zu gründen, nämlich die Nation von Kasmodan, aus der sich dann ein immer größeres Reich ausbildete, das dann irgendwann den mittleren Teil der östlichen Königreiche ausfüllte.
Aber Nomi, wir haben jetzt schon erfahren, woher denn die Nachtelfen kommen. Die stammen ja von den Trollen ab. Wir haben erfahren, woher die Zwerge kommen. Was mich jetzt interessieren würde, woher kommen denn eigentlich die Menschen?
Ja, die Menschen sind eigentlich keine wirklich erwartete Schöpfung oder keine wirkliche Kreation der Evolution, oder doch Evolution schon, aber nicht in diesem Sinne, sondern die Menschen sind eigentlich das Überbleibsel einer Krankheit. Nämlich, die Menschen stammen eigentlich von den Vrykul ab, die wir ja in Northland kennenlernen durften. Und die Vrykul waren ja von den Titanen geschaffene Wächter ursprünglich. Und die lebten auch in Northwind, breiteten sich dort aus und beteten weiterhin ihre Götter an, bis sie irgendwann auch von dem Fluch des Fleisches befallen wurden und sich von ihren Göttern verlassen gefühlt haben. Und dieser Fluch führte nicht nur dazu, dass ihre Körper immer ja, weicher wurden, also nicht mehr Stein oder Metall waren, sondern plötzlich zu Fleisch wurden, sondern dieser Fluch führte sogar so weit, dass einige der Vrykul-Kinder verkümmert auf die Welt kamen und klein und schwach waren. Also viele werden die Vrykul ja kennen, die sind, was weiß ich, 3, 4 Meter groß, muskelbepackt und können den Tauch mit einem Tritt gegen die Wand befördern, aber die Kinder von denen sahen dann teilweise, waren wirklich klein, schwächlich, waren nur halb so groß oder noch kleiner
Im Vergleich zu den Rückholen natürlich, ne?
als die ausgewachsenen Rückhol. Und ja, die Menschen oder diese missgebildeten Gestalten sollten eigentlich auf Befehl ihres Oberkönigs Ymiron alle getötet werden. Allerdings gab es einige Vrykul-Eltern, die dann gesagt haben, nee, wir werden unser Kind nicht töten, wir wollen ihm wenigstens die Chance lassen, dass es ein eigenes Leben führt und haben diese Kinder dann immer nach und nach ins Exil geschickt, in die einzige Richtung, wo sie vermuteten, das Land war, nämlich nach Süd-Südosten, also ins heutige Lordaeron.
Soweit zu den Menschen. Wie wir schon gesagt haben, die Hochelfen haben natürlich auch Handel getrieben, vor allem mit den Zwergen, aber die Zwerge fanden das eigentlich nicht so toll. Und Obwohl sie ein einiges Volk war, brodelte es doch tief unter der Oberfläche der Zwerge. Passend für Ironforge. Ja, und dann eines Tages starb der Anführer der Zwerge, der Anvilmar, hieß er, ne, Numi?
Richtig.
Ja, und dann brachen all diese ja, Konflikte, die man eigentlich unter der Oberfläche gehalten hat, aus. Und der sogenannte Krieg der drei Hämmer begann.
Ja, und das ist doch der optimale Zeitpunkt, um einen Cut zu machen und euch ein wenig Vorfreude auf den nächsten Teil zu lassen.
Genau, und was uns die Zukunft erwartet, wie es mit unseren verschiedenen Völkern weitergeht, die ja eigentlich alle zur Allianz gehören, größtenteils, und wo denn die Horde überhaupt herkommt, ja, das erfahrt ihr vielleicht schon beim nächsten Mal. Also schaltet doch dann wieder ein. Bis dann!
Tschüss.